Itimaniak und die Sahn. Meine Lieben, ich habe euch doch gestern etwas davon erzählt, dass es vielleicht sehr gut ist, sich anzuschauen, was man sich im Fernsehen anschaut und im Kino und Video und wo weiß ich was, weil man sich natürlich auch sonst seine Seele vergiften kann. Und das wirklich Entscheidende dabei ist, dass man natürlich etwas anderes dagegen setzen muss, weil wir sind äußerst augen- und optisch orientierte Lebewesen. Das ist klar. Und deswegen lade ich euch heute dazu ein, mir in meine Kindheit in den 60er Jahren, mein Gott, ist das lange her, zu folgen. Und ich erzähle euch zwei Lieblingssendungen von mir im Fernsehen. Und vielleicht amüsiert es euch oder vielleicht gibt es euch auch zum Denken. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Itimaniak. Also wenn Sie jetzt überlegt haben, ob Sie den kennen oder nicht, dann ist das eine sehr unglaubwürdige Sache, dass Sie den kennen, es sei denn, Sie hätten das Gleiche gesehen wie ich. Wir hatten einen Röhrenfernseher, schwarz-weiß, natürlich schwarz-weiß, wir sind in den 60er Jahren, mit so einer eigenartigen Antenne, die am Fernseher drauf gestanden ist, eine Libelle nannte sich das, weil das so aussah wie Libellenflügel. Und man hatte immer so Doppelbilder und so weiter und so fort, aber das ist jetzt vollkommen uninteressant. Und dann gab es eine ganze Kategorie von Filmen, die es heute allesamt nicht mehr gibt, nämlich ethnologische Filme. Und es gab da eine, ich weiß nicht mehr wie viele Folgen, es ist ja schon ein bisschen her, um ganz ehrlich zu sein, über die Netzlik Eskimos. Damals durfte man noch Eskimo sagen, heute muss man Inuit sagen. Nichtsdestotrotz, dieser Stamm, diese Sippe heißt oder hieß Netzelig. Und das war gemacht irgendwie vom dänischen Fernsehen, ist dann auf Deutsch synchronisiert worden. Es ist durchaus möglich, dass es 12 Folgen hatte, weil sich jede Folge eigentlich mit dem Leben in dieser Gruppe beschäftigt hat in einem Monat. Also die sind so ein Jahr durchgegangen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob 6 waren, ob 12 waren, ob es 10 waren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war das Coole an der ganzen Geschichte, dass diese Indianer, sogar jetzt Blödsinn, diese Eskimos hatten ihr normales, traditionelles Leben für 10 Jahre aufgegeben. Und dann ist ein ganzer Trupp von Ethnologen aus Dänemark, wahrscheinlich Kopenhagener Universität, zu denen hat es gefragt, ob sie nicht doch einmal ein Jahr so leben könnten, wie sie es früher immer getan haben, und sie würden sie dabei total durchdokumentieren. Und es war unglaublich spannend. Die konnten das noch. Nach 10 Jahren waren die ganzen Fähigkeiten noch da. Also die wussten noch, wie man Iglu baut. Nebenbei bemerkt eine Sache, die ich also heutzutage nicht mehr weiß, aber die ganz spannend war, die haben zunächst einmal 4 Iglus gebaut oder mehr sogar, sozusagen im gleichen Abstand für die ganz kalte Jahreszeit irgendwie. Und wie es dann ein bisschen wärmer geworden ist, wurde ein Zentraligel, ein viel, viel größeres gebaut, das diese ganzen Einzelfamilien-Iglus verbunden hat, mit einem großen Stück Eis drinnen als Fenster. Das war total faszinierend für mich. Und was haben sie gemacht? Nun, sie haben einen weiten Bogen gegangen. Es ist auch genau geschildert worden, wie dieser Schlitten gebaut wurde, weil wo nimmst du da Holz her? Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie den mit Wasser, wie sie Wasser getan haben auf die Kufen. Das gefriert dann und war dann also Eis und dadurch natürlich weitaus leichter zu ziehen. Es sind so einen ganz großen Bogen gegangen und das war dann im Sommer, also vergleichsweise warm, und haben da, glaube ich, irgendwelche Beeren gesammelt oder so irgendwas. Und dann gab es natürlich die Robbenjagd, und da spielt der Herr Itimaniak so eine große Rolle, weil der Herr Itimaniak war der beste Jäger. Und die sind da mit ihren fellbespannten Booten, Einzelbooten, Einserbooten da hinaus, irgendwie dauernd Deckung suchend zwischen Eisschollen, und haben dann wirklich noch mit dem Speer mit einem Knochenspitze dran, die so Widerhaken waren da hineingefeilt sozusagen, dann Robben gejagt. Und die Maniak war eben der Allerbeste und alle haben ihn also voll hochleben lassen, wenn er wieder mal eine Robbe erwischt hat. Und das war dann auch sehr spannend, wie sie immer die Hackordnung festgestellt haben in der Gruppe mit einem sehr schwierigen Spiel. Das war an irgendwelchen, vermute persönlich, Robben, Leder, Fell, Schnüren hängendes, ganz kleines Ding mit einem Loch in der Mitte. Und man musste da versuchen, mit dem Speer dieses Loch zu treffen. Dadurch, dass das alle Jäger versucht haben, ist das natürlich wild hin und her geschwankt. Und regelmäßig war der Itimaniak der Beste, der als Erster also das Loch da drinnen getroffen hat. Und das hat bestimmt die Verteilung der Robbe. Also der Jäger selbst hat dann immer die Leber gekriegt. Und die Leber ist also einfach sozusagen das Beste, weil da halt irrsinnig viel Nahrungsmittel, also Nahrungsenergie drinnen gespeichert ist. Und man muss natürlich dem, der den größten Jagderfolg hat, auch das Beste zum Essen geben, damit er fit ist, bis herunter zu einem, der glaubt, der hat auch nicht so gut gesehen, der hat das dann immer ganz allein nicht durchgestanden, hat da ewig herumgetan, bis er das endlich getroffen hat. Der hat halt dann ja schon mehr so Abfallfleisch für seine Familie bekommen. Und das war eine faszinierende Geschichte. Ich weiß noch, als Kind habe ich da irrsinnig mitgelebt mit diesen netzeligen Eskimos. Und das ist, und das muss man jetzt sagen, die letzte große Dokumentation des Lebens dieser Menschen in Grönland, bevor sie dann, weil 10 Jahre hatte ihnen dann die dänische Regierung schon Häuser gebaut, in die Häuser zurückgekommen sind und natürlich sich völlig verändert haben, nicht mehr als jagende und sammelnde Nomaden unterwegs waren. Und es ist eine Sache, die Sie vielleicht berührt, dass ich das bis heute kenne, ich Bilder aus diesen Dokus und kenne zum Beispiel den Namen der Netzelig und des Itimaniak, dem er ein Jahr seines Lebens wirklich begleitet hat und dort gesessen ist so als Kind und sie gedacht hat, Wahnsinn, wie die Menschen leben. Eine zweite Sache, auch aus der ethnologischen Geschichte heraus, war die Bushman. Männer, nein. Das ist das Volk der Bushman, in Wirklichkeit der San. San ist also die übliche Bezeichnung in den uralten Sprachen im südafrikanischen Bereich drinnen. Wir verwenden den Begriff Bushman, gerade in Namibia ist der wegen der deutschen Kolonialgeschichte absolut üblich. Die schauen anders aus. Das sind die ursprünglichen Einwohner, die sind alle relativ klein, sind dann von den Bantus aus ihren Gegenden vertrieben worden, haben sich in die Kalahari-Steppe, Trockensteppe zurückgezogen und da leben noch welche von denen und da gab's, da war ich auch noch ein Kind, eine Dokumentation über deren Leben als Hetzjäger. Das heißt auf gut Deutsch, meine Lieben, Sie sitzen jetzt da, weil wir haben ja jetzt den 19. Juli und es ist ziemlich warm, morgen soll es noch wärmer werden und Sie schwitzen. Das ist voll cool. Sie schwitzen vor allen Dingen dann, wenn Sie genug getrunken haben und genug Salz zu sich genommen haben. Das Salz brauchen Sie nämlich aus dem einfachen Grund, weil das Wasser sonst sofort aus Ihnen wieder draußen wäre. Nur über Salz hält unser Körper überhaupt Flüssigkeit fest. Und das Tolle dran war bei der ganzen Geschichte, dass man gesehen hat, wie wirklich ursprüngliche Menschen gelebt haben als Jäger und Sammler. Also, sie schwitzen. Und das ist das Coole, weil Tiere nicht schwitzen. Deswegen haben wir Menschen auch keinen Pelz. Auch der berühmte Jaguar, der das schnellste Tier auf der Welt ist, es gibt sehr unterschiedliche Angaben zwischen 80 und bis über 100 km/h, über einen ganz kurzen Sprint bringt der zusammen, muss dann aufhören, weil er sonst den Hitzschlag treffen darf. Und da haben Sie natürlich jetzt als Mensch einen irrsinnigen Vorteil, weil Sie schwitzen. Das heißt, Sie trifft, Gott sei Dank, oder wir wollen es hoffen, nicht der Hitzschlag. Hetzjäger sind das, was sie einmal waren. Bevor man noch Speere entwickelt hatte, dann in der Nachfolge sogar Pfeil und Bogen, was schon wirklich absoluter Hightech-Geschichte ist, also nichts anderes hatte als einen Faustkeil oder kleine scharfe Steinchen. Die brauchen sie auf jeden Fall, um das Tier dann nämlich aufzubrechen, weil weder die menschlichen Zähne noch unsere Nagerlen, die wir haben, vergleichen Sie das mit den Krallen ihrer Hauskatze, dazu ausreichen, um ein Tier aufzubrechen. Da braucht man ein Werkzeug. Wenn man das einmal hat, kann man schlicht und ergreifend einer Antilope und so weiter und so fort nachrennen. Also die Buschmänner oder Buschmann sind hochspezialisiert, die sind schon sehr technisch weiter gewesen in dem Film, den ich damals gesehen habe. Die haben schon Speere gehabt, weil Speere sind was irrsinnig Schwieriges, weil die müssen groß sein und du kannst nicht irgendwo es nehmen. Und da ist dokumentiert worden, wie die allen Ernstes 40 Stunden lang einer Giraffe nachgerannt sind. Das musst du mal zusammenbringen. In der Tat gab es da kurze Pausen, aber der Mensch konnte schwitzen und die Giraffe konnte nicht schwitzen. Deswegen sind die der Giraffe nachgerannt, 40 Stunden lang, bis die nicht mehr weiter können hat. Dann eine ganz unglaubliche Sache, nämlich die haben dann irgendwelche Holzprügel genommen, also wirklich einfach nur so Äste, völlig verbogen und so weiter und so fort, und haben es zusammengebracht, zielsicherst der armen Giraffe auf die Nase die hinaufzuschmeißen. Also so, die haben sie halt so in der Luft dreht, der Urform sozusagen von einem Bumerang, und haben die Giraffe immer wieder auf der Nase getroffen, bis die dann umgefallen ist und dann erstickt wurde. Und dazu sind sie eigentlich imstande. Wenn sie jetzt irgendwo sitzen, wahrscheinlich hören sie sitzend diesen Podcast, möchte ich darauf hinweisen, dass es heutzutage für die Bar Buschmann oder Sahn von die, die etwas aufklauben, also Sammler, diese Sahn gibt es eine Schule. Und das Faszinierende an Buschmann ist ja, die können ja unbegrenzt rennen. Also die würden auch jeden Marathonlauf und 10.000 Meter Lauf und so weiter und so fort bei den Olympischen Spielen sofort gewinnen. Niemand kann so rennen wie die Sahnen, weil sie es von klein auf tun. Das ist die einzige Begründung. Und das Problem bei den Sahnen ist, dass sie das nicht verstehen. Also sie verstehen nicht, warum sie da in einem Stadion herumrennen sollen. Man hat, also Südafrika hat das immer wieder probiert, die für Olympische Spiele einzusetzen, so richtig aus der Kalahari rausgeholte, sehr sportliche junge Männer. Und das Problem war, dass die nicht dazu zu bringen waren, dass sie in dem Stadion da blöd im Kreis laufen, weil ein Sahn das nicht versteht. Der sieht dann irgendein Tier und rennt sofort dem Tier nach. Oder er rennt eben nicht, aus dem einfachen Grund, weil er ist kein Tier. Nein, die rennen wirklich die ganze Zeit oder wandern, laufen und so. Dazu wären sie eigentlich auch imstande, es sei denn, es passiert was Eigenartiges. Sie sind ein Sahn, der da fröhlich in der Gegend rumrennt und sind der Giraffe und Antilopen nach. Erwachsen wird man in dieser Kultur auch dadurch, dass es einem gelingt, eine Antilope zu Tode zu hetzen, weil es gibt dort sonst nichts zum Essen. Also bitte jetzt nicht, na, die arme Antilope, ja, ist arm, aber sonst taten die Menschen verhungern. Du hast dort keine anderen Lebensmittelmöglichkeiten außer irgendwelchen Nüssen und Beeren, das reicht aber nicht. Kinder, die in die Schule kommen, haben anscheinend nachher den Spottnamen die, die im Schatten sitzen. Weil der Kontakt mit unserer Zivilisation bewirkt, dass die Menschen antriebslos werden. Und damit sind wir jetzt beim theologischen Teil gelandet. In der Tat haben wir unglaubliche Möglichkeiten, wirklich gigantische Möglichkeiten, die sehr, sehr faszinierend sind, als Menschen uns zu bewegen. In einer absolut lebensfeindlichen Ebene von Grönland, wo heute es irgendwie noch lebensfeindlicher geworden ist durch die Klimaerwärmung und die Einwohner, die letzten, die heute halt so wohnen, wirklich Riesenprobleme haben, weil dort, wo sie immer noch auf Eis gewohnt haben, sie jetzt plötzlich knietief im Schlamm drinnen stehen. Oder in der Kalahari, was jetzt also auch nicht so der tollste Ort auf der Welt ist, und sie können rennen, rennen, rennen. Das können wir alles. Und wir können als Menschen begabt und gesegnet von Gott eigentlich fast alles, solange wir, ja, immer gleiches Thema, als eine Gruppe agieren und als Gruppe zusammenhalten. Und sobald wir es zusammenbringen, aufzustehen und etwas zu tun. Und wenn Sie heute hineinschauen in unsere dauernde Forderung, es darf sich nur ja nichts ändern, wir wollen weiter ganz, ganz billig fossile Rohstoffe verbrennen, sei das jetzt russisches Erdgas oder, keine Ahnung, saudisches Erdöl oder wo auch immer das herkommt, natürlich auch russisches Erdöl. Ja, und es darf sich ja nichts ändern. Dann sagen Sie das einmal dem Itimaniak, der da in seinem Kajak drinnen sitzt, und dann kommt doch plötzlich eine Welle daher. Der muss dann reagieren, weil sonst fällt er ins Wasser und erfriert. Er sauft nicht, aber er wird erfrieren. Dann sagen Sie das den Saan, respektive Buschmännern, die von den größeren, stärkeren Bantus da in diese halb bis dreiviertel oder 90% Wüste der Kalahari hineingejagt worden sind und vollkommen neue Anpassungen vornehmen mussten, die würden sie nicht verstehen. In der Tat, durch den Segen Gottes hat die Menschheit eine unfassbare Fähigkeit zur Anpassung. Und von all den Dingen, die in der Kirche so gerne genannt werden, als den Geistesgaben, den Gaben des Heiligen Geistes, da geht es um Glaube, Hoffnung, Liebe. Und dieser eine Punkt fehlt immer, das ist der Punkt der Anpassungsfähigkeit. Die Fähigkeit, mit unglaublichsten Herausforderungen fertig zu werden. Aber offenkundig ist es halt so, dass uns Gott das geschenkt hat. Dann müsste man es nur noch ausleben. Einen gesegneten Abend uns allen.